HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Das Spektrum bei alten Menschen engt sich ja immer mehr ein. Und es ist ganz wichtig, dass der Tagesablauf möglichst gleichförmig und geregelt ist. Und alles, was neu kommt, ist für alte Menschen eine Belastung.
Eine Beobachtung, die wir machen, dass Menschen am Lebensende wenig essen, das Essen keine große Rolle spielt, eher mal trinken, wenn dann kleine Portionen, weiche Kost.
Die Angehörigen, die oft aus Sorge, dass der Mensch jetzt wirklich verstirbt, sagen, der muss doch mehr essen und trinken. Da steckt dann oft der Gedanke dahinter, solange der isst und trinkt, lebt er noch.
Sterben ist uns in die Wiege gelegt. Von Beginn unseres Lebens an sterben menschliche Zellen in uns und erneuern sich wieder. Doch auch das ist irgendwann vorbei. Leben ist ein endlicher Prozess. Doch von der Endlichkeit wollen wir eigentlich gar nichts wissen und vom Sterben schon überhaupt nicht. Der Gedanke daran ist beunruhigend. Früher wurde zu Hause gestorben. Da hat die ganze Familie den Sterbeprozess miterlebt und den Sterbenden hautnah dabei erfahren. Sie wussten, wie es ihm ging, was ihn plagte und was er mochte. Heute fehlt oft diese Erfahrung in den Familien, denn die meisten Menschen sterben inzwischen in Kliniken oder Pflegeheimen. Damit ist das Sterben weit weggerückt vom alltäglichen Leben der Menschen. Sterben aber gehört zum Leben. Warum haben wir so viel Angst vor dem Sterben? Was passiert da eigentlich? Wie sterben wir? Alexander Wiedemann ist Allgemeinmediziner im Landkreis Fürstenfeldbruck. Als Hausarzt betreut er seine Patienten auch weiterhin im nahegelegenen Alten- und Pflegeheim.
Ich gehe ja heute wieder ins Heim, besuche ein, zwei Stockwerke und da wird ja jeder Bewohner besprochen, wie es dem geht, ob man den anschauen muss und ob es Veränderungen gibt. Und da erfahre ich ja dann auch zeitnah, wenn sich Veränderungen bei diesem Bewohner einstellen. Also was kann ich machen? Ich habe mein Köfferchen. Da kann ich Blut abnehmen, das machen wir regelmäßig. Man muss den Patienten anschauen.
Man kennt sich. Viele der Bewohner sind über Jahre im Heim. Da fällt es auf, wenn jemand nicht mehr den normalen Tagesrhythmus zeigt. Meist stellen die Pflegekräfte durch den täglichen Umgang mit den Bewohnern ein verändertes Verhalten fest. Das ist natürlich erst einmal ein subjektiver Eindruck, sagt Alexander Wiedemann. Aber wenn auch andere diese Veränderung bemerken, entsteht ein Gesamtbild. Welche Anzeichen sprechen für ein verändertes Verhalten?
Da muss man ja unterscheiden zwischen dementen Personen und nicht-dementen Personen. Die Dementen können das ja nicht ausdrücken. Da merkt man es jetzt nur am Verhalten, dass sie nicht mehr die gewohnte Aktivität zeigen, dass sie nicht mehr gehen können, wollen, dass sie matter sind. Die Nicht-Dementen können sich natürlich äußern. Es kann sein, dass sie Schmerzen haben oder dass sie in ihrer geistigen Beweglichkeit eingeschränkt sind, dass sie körperlich Beschwerden haben, dass sie nicht mehr aufstehen können. Daran ist erkenntlich, dass sich irgendetwas geändert hat.
Alexander Wiedemann klärt ab, ob es sich dabei um allgemeine Abbauvorgänge im Körper handelt oder um eine akute Erkrankung, wie Infektionen, die sich schleichend entwickeln und dann zu deutlichen Änderungen im Verhalten führen. Er kommt dabei mit wenig Technik aus und schaut sich den Patienten gut an. Seine ärztliche Erfahrung und sein gutes Gespür für die Bewohner helfen ihm dabei.
Wir versuchen, dem Patienten gerecht zu werden oder auch seiner Lebenssituation gerecht zu werden. Wenn ich sehe, dass jemand in einem sehr schlechten Zustand ist, dann muss ich da jetzt nicht jede medizinische Maßnahme an Diagnostik und Therapie ausloten, sondern da muss man schauen, dass es dem gut geht, aber auch nicht übertrieben jetzt versuchen, noch das Kleinste zu verbessern. Das ist dann nicht zielführend, weil wir damit die Menschen ja belasten.
Belastend ist für die Bewohner auch, wenn sie aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen werden, weil sie beispielsweise gestürzt sind und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Krankenhausatmosphäre macht Angst und beunruhigt diese Menschen.
Ich bemühe mich, meine Patienten so wenig wie möglich ins Krankenhaus bringen zu lassen, was sich oft nicht vermeiden lässt, wenn sie irgendwann in der Nacht oder am Wochenende, wenn ich nicht erreichbar bin oder wenn ich gar nicht erreicht werde, dass die wegen irgendwelchen Sachen ins Krankenhaus gebracht werden, vielleicht weil sie gestürzt sind und sich den Kopf angestoßen haben. Und die Leute haben alle Angst, ja, und deswegen werden die natürlich dann auch in den Krankenhäusern logischerweise auch sediert. Das muss ja sein, weil sonst stürzen die aus dem Bett. Das ist ja immer furchtbar, was da kommt. Meistens kommen die schlechter zurück, als sie ins Krankenhaus gegangen sind. Wenn mit diesen Dingen verantwortungsvoller umgegangen werden würde, könnte man den Bewohnern vieles ersparen.
Schon einmal hat Alexander Wiedemann vorgeschlagen, im Heim einen Ambulanzraum einzurichten mit einem EKG und einem Ultraschall, sodass die Bewohner am Ort untersucht und behandelt werden können. Dann könnte man beispielsweise auch Platzwunden nähen.
In jedem Fußballstadion gibt es einen Ambulanzraum. Nur im Altenheim gibt es das nicht. Ja? Das heißt also, wenn ich dort eine Platzwunde nähen wollte, dann müsste ich das im Bett des Bewohners mit schlechter Beleuchtung und unzumutbaren Verhältnissen machen. Aber es ist leider die Heimleitung nicht bereit, uns einen Ambulanzraum zur Verfügung zu stellen.
In der Natur können wir beobachten, dass sich Tiere vom Essen zurückziehen, wenn sie spüren, dass sie sterben. Ähnlich ist es beim Menschen. In seiner letzten Lebensphase isst und trinkt er deutlich weniger. Es ist meist ein Zeichen dafür, dass die Zeit, die bleibt, nicht mehr sehr lang ist. Trotz dieser Erfahrung führt das in Pflegeheimen immer wieder zu Problemen, erklärt Alexander Wiedemann.
Weil im Pflegeheim natürlich das große Problem immer besteht, wenn diese Menschen Gewicht abnehmen, dann kriegen die Pflegekräfte also immer Druck von der Pflegedienstleitung. Das muss dem Arzt gesagt werden, dass sie Gewicht verlieren und da muss man irgendwas tun, um das wieder auszugleichen. Aber Menschen in ihrer Endphase des Lebens, die können oft nur sterben, wenn sie weniger oder gar nicht mehr essen. Und das ist ja auch ein Zeichen des Körpers, dass er die Nahrung auch gar nicht mehr aufnehmen will. Und ich denke, dazu darf man die Patienten nicht zwingen. Und man kann ihnen Essen anbieten oder Trinken anbieten, aber man sollte das jetzt nicht mit Druck oder mit irgendwelchen invasiven Maßnahmen machen, wie zum Beispiel jetzt so eine Ernährungssonde.
Wenn Menschen keine Nahrung mehr zu sich nehmen wollen und dieser Zustand länger anhält, geht das mit einer allgemeinen Wesensänderung einher, sagt Alexander Wiedemann. Oft zeigen sie in Gesten, dass sie nichts mehr essen wollen. Sie stoßen beispielsweise die Pflegekraft weg oder spucken das Essen wieder aus, das man ihnen mit dem Löffel eingegeben hat. Für den Arzt sind das ganz klare Willensbekundungen, die man nicht einfach übergehen kann. Jede zwangsweise Flüssigkeits- und Nahrungsgabe ist ein invasives Vorgehen und erfordert die Zustimmung des Patienten. Dorothea Bergmann kennt diese Problematik. Sie berät die Alten- und Pflegeheime der Inneren Mission im Bereich Palliative Care und Ethik.
Was ich oft schwierig finde, wir sind ja so irgendwie halb öffentlich, das heißt, es kommen auch immer wieder Prüfbehörden. Da ist das Thema Essen und Trinken ein heiß diskutiertes, weil da auch immer wieder nachgehakt wird, warum hat der so stark abgenommen. Also da müssen wir sehr aufpassen, dass wir trotzdem den Bewohner so begleiten, wie er es haben möchte. Und manchmal mag er nichts mehr essen und trinken. Und das auszuhalten ist dann für Pflegende oft nicht einfach, weil sie im Hintergrund haben, dürfen wir das? Und da kommt doch vielleicht die Prüfbehörde und sagt, wir hätten mehr machen müssen.
Angehörige reagieren ähnlich. Sie verstehen nicht, warum der Vater, die Mutter oder der Partner plötzlich nicht mehr essen wollen. Verständlich, denn schon ein altes deutsches Sprichwort sagt, Essen hält Leib und Seele zusammen. Angehörige machen sich Sorgen, wenn ihr geliebter Mensch weniger als üblich isst und an Körpergewicht verliert. Für Angehörige spielt Essen oft eine große Rolle. Gemäß dem Sinnbild, Liebe geht durch den Magen, möchten sie, dass noch etwas Gutes getan wird. Diesen Gedanken nimmt Palliativmedizinerin Susanne Roller gern auf. Sie arbeitet auf der Palliativstation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München. Für sie ist klar, ein Patient muss nicht essen, er darf. Doch sie weiß auch, wie wichtig die Einbindung Angehöriger ist. Patient und Angehörige sind eine Einheit.
Das heißt, es genügt nicht, dem Patienten zu sagen, du musst nicht essen, sondern wir müssen auch die Angehörigen aufklären, dass der Patient nicht essen braucht, dass es das, was er isst, ausreicht, dass Trinken auch schon Nahrung ist, dass die Zeit, die ihm bleibt mit der Erkrankung, nicht mehr so lange ist und dass das aus den Reserven sozusagen abgedeckt werden kann.
Der Körper hat in den Jahrmillionen gelernt, über lange Zeit mit weniger Kalorien auszukommen. Im Alter schaltet der Stoffwechsel auf Sparmodus um, denn der Körper braucht nicht mehr so viel. Das ist biologisch begründet, sagt Susanne Roller. Aus der Erfahrung bei Menschen, die ins Sterben kommen und über eine Sonde weiterhin ernährt werden, weiß sie, dass die Nahrung wieder entgegenkommt, weil der Magen nichts mehr aufnimmt.
Daraus haben wir die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Lebenstagen der Magen-Darm-Trakt nicht mehr so arbeitet und kaum noch Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen kann.
Wenn der Mensch in seiner letzten Lebensphase ist, braucht er besondere Zuwendung. Pfarrerin und Seelsorgerin Dorothea Bergmann spricht dabei gern von seelischer Nahrung. Doch was nährt die Seele?
Da hält mir jemand die Hand, da ist jemand da. Nicht jeder möchte mit Handhalten versterben, aber mit einer Nähe zu einem Menschen. Vielleicht auch noch Erinnerungen an schöne Zeiten. Das kann ein guter Geruch sein, oft für Menschen, die jetzt anders gar nichts mehr aufnehmen können. Das können freundliche Worte sein. Für sehr christliche Menschen oder religiöse Menschen ist es das Gebet.
Soziale Träger wie Caritas, Münchenstift und Innere Mission haben vor über 13 Jahren begonnen, Palliative Care in die Pflegeheime zu bringen, erzählt Dorothea Bergmann. Was ist der Gedanke? Das interdisziplinäre Konzept, das in der Palliativmedizin Einzug gehalten hat, umfasst die Beratung, die Begleitung und die Versorgung kranker und sterbender Menschen. Wie wird dieses Konzept im Pflegeheim umgesetzt? Was gehört dazu?
Das beinhaltet ein ganzes Stück Haltungsschulung, dass nach Bedürfnissen geschaut wird, dass es ganz individuell ist, so ein Sterbeprozess. Und dann ist es oft so, dass auch Entscheidungen getroffen werden müssen, möglicherweise auch das Ende einer medikamentösen Therapie, weil das nichts mehr bringt, also körperlich und auch an Lebensqualität. Und dann ist die Angehörigenberatung, Schulung für Angehörigenberatung ein Thema, bis hin zu Besprechung einer intensiveren Patientenverfügung, wo man sagt, man möchte keine Krankenhauseinweisung mehr, alles, was im Haus möglich ist, möchte man gerne im Pflegeheim haben können, damit man hier in Ruhe versterben darf.
Zum Konzept gehört auch die Beratung der Angehörigen. Sie sind oft unsicher im Umgang mit dem Sterbenden und wissen nicht, was sie machen sollen und können. Was ist in dieser Situation sinnvoll? Was braucht der Mensch in der letzten Lebensphase? Angehörige können sich mit ihren Fragen und Sorgen vertrauensvoll an die Pflegekräfte und die Pflegedienstleitung wenden, meint Dorothea Bergmann.
Ganz viel machen bei uns die Pflegekräfte, die Pflegedienstleitungen, und entweder die können selber lösen und selber begleiten oder sie vermitteln jemanden vom Hospizdienst, eine Hospizbegleiterin, eine Koordinatorin, eine Palliativcare-Fachkraft. Oder eben Gespräche mit der Seelsorge.
Angehörige sollten auch informiert werden, wie Krankheitsverläufe weitergehen, um die Situation besser einschätzen und verstehen zu können.
Da sind wir sehr froh, wenn die Ärzte dann das mit erklären und sagen, was das zum Beispiel bedeutet, eine Lungenentzündung im hohen Alter, dass das eigentlich ein Sterbeprozess ist, der ein sehr ruhiger Sterbeprozess werden kann, dass man das nicht mehr unbedingt behandeln muss.
Die Lungenentzündung ist der Freund des alten Mannes. Man darf auch an einer Lungenentzündung sterben, sagt Palliativmedizinerin Susanne Roller. Kein Mensch hat die Pflicht, sich behandeln zu lassen.
Wir behandeln die Symptome, die die Lungenentzündung macht. Und wir fragen den Patienten, ob er möchte, dass wir die Lungenentzündung so behandeln, dass er nicht darunter leidet, aber auch dran sterben kann. Und das kann er entscheiden. Am besten fragt man das natürlich vorher, aber auch in der Akutsituation kann hier das Gespräch stattfinden.
Auf der Palliativstation wird geschaut, was der Patient braucht, und alles weggelassen, was er nicht braucht. Was er in der letzten Lebensphase zunehmend braucht, ist Zuwendung, die Anwesenheit eines Menschen und Körperkontakt.
Ein Patient, der dicke Beine hat, kriegt in der Inneren Medikamente, die das Wasser ausschwemmen. In unserer Situation, wo die Patienten sowieso kaum mehr was trinken, oft einen trockenen Mund haben, geben wir nicht Medikamente, die das Wasser ausschwemmen, sondern wir stellen uns zweimal am Tag hin ans Bett und machen eine entlastende Massage, sind dabei in Kontakt mit dem Patienten, reden mit ihm, geben ihm Möglichkeit, auch Dinge auszusprechen, die man vielleicht sonst nicht aussprechen würde. Und die Beine werden schlanker, es ist für den Patienten angenehmer, ohne dass man mit Chemie oder mit Medikamenten arbeitet.
Sich in der Situation dem Menschen und seinen Bedürfnissen zuzuwenden, gelingt auf der Palliativstation ganz gut, weil Zeit und Personal vorhanden ist. Dagegen sind Pflegeheime nicht so gut ausgestattet. Zeit ist dort immer ein knappes Gut. Es ist ein hoher Anspruch, unter den gegebenen Bedingungen den Palliativcare-Gedanken im Pflegeheim umzusetzen.
Aber wenn ein ganzes Team oder wenn ein paar Mitarbeiter aus einem Team diese palliative Haltung haben, dann ist die Zeit sicherlich auch wichtig, aber nicht so zentral. Ich kann in 2 Minuten einem Menschen die Zuwendung geben, dass es sich wohlfühlt. Und das kann einmal eine Minute sein, die das Herz aufgehen lässt von dem Menschen, der sich da auf den Weg in die andere Welt macht. Und es kann auch manchmal eine Stunde sein müssen. Und dann muss man halt schauen, wie man das an diesem Tag in irgendeiner Form zu Wege bringt. Oder vielleicht doch noch die Seelsorge gibt, die schneller ein bisschen einspringen kann.
In Pflegeheimen lebt der Gedanke des Palliativcare sehr von der Bereitschaft, den Bewohnern Zeit zu schenken. Das kann nicht die Zielvorstellung sein, meint Dorothea Bergmann.
Es gibt manchmal Situationen, da ist es nur Schmalspur. Das ist leider so. Aber ich weiß von vielen Pflegekräften, die dafür manchmal ihr letztes Hemd verwetten. Wir hätten auch gerne mehr Zeit und mehr Pflegende, die in dieser Art und Weise mit den Bewohnern umgehen können. Aber auch das kostet leider Geld. Und da ist die Refinanzierung für die Seniorenheime an diesem Punkt noch nicht gesichert. Die Gesellschaft muss sich eigentlich daran messen lassen, was sie bereit ist, für ihre Alten zu tun.
Was wurde bis heute von der Idee Palliative Care in Pflegeheimen umgesetzt? Hausarzt Alexander Wiedemann kommt regelmäßig in das nahegelegene Pflegeheim, um nach seinen Patienten zu schauen, die er dort betreut. Welche Erfahrungen hat er bisher dort mit Palliative Care gemacht?
Die Bewohner verbleiben in ihren Zimmern und werden dort eben so gut es geht auch palliativ versorgt. Es gibt ja hier im Landkreis ein spezialisiertes ambulantes Palliativteam, die sehr gut sind, die auch sich sehr viel Zeit nehmen und die auch immer ansprechbar sind. Und die können dann auch bedarfsweise in das Heim kommen und dort vor allem eben auch, wenn es um aufwendige medizinisch-pflegerische Fragen und Situationen geht, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber das braucht natürlich beileibe nicht jeder, der dort im Heim verstirbt. Die meisten Patienten versorgen wir, Allgemeinärzte, auch aus dem Ort hier, sind ja alle dort engagiert im Heim und wir machen sozusagen die allgemeine palliative Therapie.
Ganz wichtig ist ihm, dass der Mensch auch in seiner letzten Lebensphase noch ernst genommen wird.
Bei manchen Pflegekräften hat man schon den Eindruck, dass die Persönlichkeitssphäre nicht mehr so ganz respektiert wird. Alte Menschen werden oft als ein bisschen so wie so ein leichtes Depperle angeschaut. Ja. Auf der anderen Seite ist es wichtig und ich finde es manchmal auch bewundernswert, wie Pflegekräfte, wie herzlich die mit den Bewohnern umgehen. Das ist nicht so ganz einfach. Manche Bewohner sind ja auch etwas aggressiv und sind auch von ihrem Äußeren nicht so, dass man jetzt aber so wahnsinnig auf sie zugeht.
Seine Erfahrung ist, dass der Umgang miteinander zwischen Mann und Frau besser funktioniert als zwischen Gleichgeschlechtlichen. Und dass die alten Damen und Herren sich besser auf etwas einlassen können, wenn sie mit ihrem Vornamen angesprochen werden.
Das öffnet oft Tür und Tor bei den Bewohnern, weil sie sich wie Freunde vorkommen und dann auch manche Dinge einfach besser funktionieren. Also man kann da nicht immer nur Herr oder Frau und das so in distanzierter Form sehen. Da muss man auch sagen, also komm Karl, jetzt gehen wir miteinander zum Frühstück. Ja?
Das mag ein bisschen kumpelhaft wirken, hilft aber, die zwischenmenschliche Basis aufzubauen. Natürlich kommt es dabei auch auf das rechte Gespür und den richtigen Ton an. Es ist ein Mix aus Respekt, Nähe und Zuwendung. Dinge, die alte Menschen in der letzten Lebensphase ganz besonders brauchen. Denn viele haben Angst vor dem Sterben. Pfarrerin und Seelsorgerin Dorothea Bergmann.
Ich erlebe häufig, dass die Angst vorm Sterben damit einhergeht, die Angst vor hohen Schmerzen, die Angst vor körperlichen Symptomen, die einem ganz arg zu schaffen machen. Im gleichen Zug kann man mit dieser Angst so umgehen, dass man genau versucht, diese Symptome zu lindern oder auch den Menschen zu sagen, Wir haben Möglichkeiten, diese Symptome weitgehend zu lindern. Ängste in Richtung Sterben haben oft auch mit einer Angst zu tun, etwas im Leben noch nicht erlebt zu haben, eine Verlustangst.
Solche Ängste kann man sich nur anhören, meint die Pfarrerin. Vielleicht kann man aber auch noch aus Ressourcen schöpfen, die früher geholfen haben, Krisensituationen zu meistern.
Ich werde es nie vergessen, eine Frau hat mir mal gesagt, sie ist immer ganz viel Berg gestiegen. Und dann habe ich mit ihr drüber gesprochen und habe gesagt, ja, was hat sie denn gestützt beim Bergsteigen? Da braucht man ja auch einen Proviant. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe halt immer genug zu essen und zu trinken mitgenommen. Und wenn ich das jetzt mir überlege, was ich beim Sterben bräuchte, dann packe ich in den Rucksack all meine schönen Geschichten mit meinen Kindern.
Diese Frau hat durch das Gespräch mit der Pfarrerin ihren Weg gefunden, mit der Angst vor dem Sterben umzugehen. Immer wieder holte sie die Geschichten ihrer Kinder hervor, wenn die Angst hochkam. Damit gestaltete sie ihren persönlichen Übergang. Schwieriger ist es, wenn Menschen nicht mehr sprechen. Da braucht es die ganze Empathie, um diese Person zu begleiten, erzählt Dorothea Bergmann.
Manchmal begleiten die Pflegenden auch Situationen, die sind gar nicht angenehm und die halten das mit dem Bewohner zusammen aus. Spirituelle Schmerzen, wo wir gar nicht wissen, wo müssen wir da anpacken, was ist eigentlich der Hintergrund. Manchmal wirklich auch ein Todeskampf, wenngleich es uns oft gelingt, wirklich eine gute Atmosphäre zu schaffen, wo der Mensch ganz ruhig hinüberschlafen kann und zuletzt wirklich auch so ein Gefühl von Frieden und Zufriedenheit da ist.
Symptombehandlungen übernehmen inzwischen auch viele palliativ geschulte Ärzte außerhalb der Palliativstation. Das gelingt schon sehr gut, sagt Palliativmedizinerin Susanne Roller. Auf die Palliativstation kommen heute, anders als noch vor 20 Jahren, zunehmend Patienten, die nicht nur Beschwerden auf der körperlichen Ebene haben, sondern vor allem große Schwierigkeiten auf der psychischen und spirituellen Ebene. Sie leiden unter großer Unruhe, haben Angst, nicht versorgt zu sein, haben Panik, nachts nicht schlafen zu können, leiden unter schweren Depressionen.
Wir nehmen einen Patienten auf, der zu Hause versucht hat, sich das Leben zu nehmen, weil er das alles nicht mehr aushält, weil er ganz alleine lebt. Oder wir nehmen jemanden auf, der zu Hause von der Ehefrau versorgt wurde und die ist akut erkrankt. Oder wir nehmen jemanden auf, der akut psychisch seine Fassung verloren hat, der in einer tiefen Depression steckt, weil er mit dieser Erkrankung und dieser Situation nicht mehr fertig wird.
Angst macht den Patienten die Vorstellung, dass ihnen die Zeit bis zum Tod entgleitet, dass sie nicht mehr selbstbestimmt sein können und dass Dinge geschehen, die sie nicht möchten.
Hinter dieser Angst steckt neben der Angst vor starken Schmerzen oder anderen körperlichen Symptomen vor allem die Angst, jemandem zur Last zu fallen. Das ist absolut zunehmend. Und auch die Menschen, die sagen, ich möchte am liebsten ganz schnell sterben, die begründen das vor allem damit, ich bin doch nur noch eine Last, ich bin doch zu nichts mehr Nütze. Eher möchte ich sterben, als dass ich ins Pflegeheim gehe. Ich war immer so aktiv, jetzt kann ich gar nichts mehr tun. Das ist die große Not. Das ist eine Not, die dazu führt, dass der Mensch lieber stirbt, als weiterzuleben.
Schmerzen können wir lindern, sagt die Palliativmedizinerin. Die Angst aber, dass man der Familie zur Last fällt und auch das Ersparte aufbraucht, können wir nicht mit Pillen behandeln.
Wir sehen hier durchaus schon eine Veränderung, dass alte Menschen sehr viel häufiger als Hauptgrund sterben zu wollen nennen, dass sie sich als Last empfinden. Als Last für die Gesellschaft, für die Familie, dass niemand da ist, der sich um sie kümmert.
Das ist ein gesellschaftliches Problem. Pflege wird von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt und schlecht bezahlt. Den Pflegenotstand erlebt auch Susanne Roller auf der Palliativstation. Sie weiß aber, dass dieses Problem in Alten- und Pflegeheimen noch viel größer ist.
Solange Politiker der Meinung sind, man könnte Langzeitarbeitslose in die Altenpflege stecken, ja, das ist für mich so bezeichnend, da kann ich nur sagen, diese Menschen haben keine Ahnung, wovon sie reden. Ich habe ganz große Hochachtung für jedem, der in einem Altenpflegeheim arbeitet, aber diese Leute sind unterbezahlt, unterbesetzt und von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt.
Das Problem könnte in Zukunft sein, dass wir zu wenig Pflegeplätze haben und zu wenig Pflegekräfte, die in Heimen pflegen. Auch für die Pflege zu Hause reicht die Unterstützung im Moment noch nicht aus. Und längst nicht alle Pflegedienste und Hausärzte sind kompetent auf dem Gebiet Palliative Care. Ein Umdenken von Gesellschaft und Politik ist dringend nötig, um uns auch in Zukunft ein Sterben in Ruhe und Frieden zu ermöglichen.